Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Aloha und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und es ist wieder Talk Time, wobei wir heute den Talk ein wenig hinten anlassen. Ich habe nämlich einen ganz lieben Gast da und zwar den Dirk Vox wieder. Hallo Dirk, grüß dich.
Hallo Steve.
Willkommen zurück bei Steve's Queer World.
Ja, ich freue mich wieder hier zu sein.
Wie versprochen, bist du heute mit einem, sag ich mal, mit einem besonderen Format zu mir gekommen. Wir hatten bei der letzten Sendung gesagt, wir machen queere Beats und so ein bisschen die Geschichte hinter den Songs und hinter den Künstlern, sagen wir es mal so. Und du hast mir eine ganze Bandbreite von Musik und Informationen zukommen lassen. Und ich denke, es wird sehr, sehr interessant heute. Vielleicht die eine oder andere Überraschung, was die Historie der einzelnen Lieder betrifft oder auch der Sänger. Also wir können sehr, sehr gespannt sein. Jetzt haben wir, bevor wir so richtig starten, ich sag mal so, wir haben gesagt, wir starten so ungefähr um Stonewall, Aufstände von Stonewall. Aber davor gibt es noch jemanden, den wir so ein bisschen hier zelebrieren möchten, und zwar Judy Garland. Judy Garland war aus einem mir noch nicht so bekannten Grund die Ikone damals, zum Zeitpunkt vor den Aufständen für die Community. Kannst du uns da ganz kurz schon mal was zu sagen?
Naja, das, was Judy Garland dargestellt hat für die Schwulen und Lesben damals, war halt primär auf das Lied Somewhere Over the Rainbow zurückzuführen, ein Lied aus dem Zauberer von Oz, wo es eben in den Textzeilen darum geht, dass du hinter dem Regenbogen oder mit dem Regenbogen dein echtes Leben leben kannst und du bekommst keine Einschränkung, niemand ist dir böse. Und das ist in diese Märchenwelt einzutauchen, raus aus der Realität, die ja sehr schlimm war, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, hat einfach dazu geführt, dass Judy Garland so eine Schwulen-Ikone geworden ist, weil sie auch sich schon des Öfteren damals für Homosexuelle ausgesprochen hat.
Jetzt ist es ja so, dass wenn wir jetzt von der Zeit der Stonewall-Aufstände, da ist ja kurz vorher oder am Tag vorher die Beerdigung von Judy Garland gewesen. Jetzt sagt man so, wenn man so ein bisschen in die Geschichte reinguckt, auch in die Filme, die es jetzt über die Stonewall-Aufstände gibt, dass da gerade deshalb auch so viele Homosexuelle in New York zu diesem Zeitpunkt waren und auch die Stimmung so ein bisschen angefeuert war und dass das unter anderem auch so ein Mitauslöser dieser Aufstände war. Ob es jetzt wirklich so war, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Wir waren nicht dabei, auch wenn wir schon etwas älter sind.
Nein, so alt sind wir doch nicht.
Genau.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, warum sie Schwulen-Ikone war, das war weniger nicht nur sie in der Person, sondern auch der Film. Und in dem Film ist ja ein Regenbogen zu sehen, ne? Ganz zum Schluss mit ihrem Lied.
Genau.
Ein amerikanischer Künstler hat dieses Lied und den Inhalt des Liedes und diese Regenbogenfarben, die damals zu sehen waren, quasi als Grundlage genommen für die Regenbogenflagge, die wir heute noch haben.
Die wir heute noch fast wie wir sie heute noch haben. Es sind ja zwei Farben rausgefallen,
ja,
aufgrund
genau.
von damaligen Lieferschwierigkeiten und so weiter. Musste ich auch erst alles lernen. Also, ne? Zum Glück gibt's Wikipedia. von daher, und du hast uns auch eine ganz besondere Version von Somewhere Over the Rainbow mitgebracht. Man muss ja auch immer drauf achten. Also das Somewhere ist auch ganz wichtig, habe ich gestern
gelernt.
Nein,
ist es eben nicht, um Gottes Willen.
Doch nicht.
Nein. Also, jemand, der Somewhere Over the Rainbow sagt, wird sofort aus der schwulen Community rausgeschmissen. Also du bist draußen.
Okay.
Das heißt nur Over the Rainbow.
Okay. Nichtsdestotrotz dann Over the Rainbow in einer ganz tollen Live-Version. Und ein bisschen Geschichte hatten wir jetzt. Dann hören wir uns doch mal an, was die liebe Judy Garland damals zu singen hatte.
Well. That I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't
man hört auch nur minimal, dass die Version erst 5 Jahre alt ist.
Also Steve, jetzt müssen wir das Glas erheben. Du hast mir extra ein Glas eingeschenkt, damit ich jetzt auf die Tour die gar nicht anstoßen kann. Das müssen wir jetzt tun.
Das werden wir jetzt tun.
Prüst zum Wohl. Wir sind so weit auseinander.
Ja, genau. Wir können nicht klimpern, aber, nee,
aber auf Judy Garland und auf den ersten schwulen Song, wenn er auch gar nicht so war.
Aber ja, also man hat damit was ausgelöst sozusagen.
Absolut.
Ich vermute, jetzt haben alle Schwule sind noch da und alle anderen haben abgeschaltet. Wir haben gedacht, was das für ein Scheiß? Nein, ich hoffe nicht.
Wir können versprechen, es wird noch schlimmer.
Es wird noch viel, viel schlimmer, habe ich schon gesehen, nein. Aber ich finde...
vielleicht sollten wir, dass ich gerade unterbreche, aber vielleicht sollten wir am Anfang sagen, die Musik ist ein bisschen querbeet, also es ist kein Genre.
Es sind ja auch queere
Disco,
Beats.
Richtig, sind queere Beats, aber der entscheidende Punkt ist, wir haben hier nicht die Disco-Diven heute Abend zu Gast, sondern was ich bei der Recherche halt auch festgestellt habe, es ist wahnsinnig politisch.
Ja.
Und da gibt es von links und von rechts und von oben und von unten immer irgendwelche Einflüsse, die überall dazu gedient haben, dass wir irgendwann mal freier leben konnten. Also insofern ist das eher eine, es sind Künstler und Künstlerinnen und Gruppen, die für die musikalische Offenheit stehen oder den Fort für die zum wo es dann weitergeht, die dann einfach bestimmte Dinge gemacht haben, die dann die ganze Szene weitergebracht haben. Also richtig. Keine Diskotiven oder die Lieblingsschwulen. Ich weiß, du hattest ja geheult wegen Madonna.
Ja, ich habe gestern tatsächlich einen Streit vom Zaun gebrochen. Ja. Also der Dirk hat einfach Madonna aus der Liste gestrichen.
Madonna ist auch eine Schwulenikone, aber leider hat sie nichts Wesentliches für die musikalische Schwulenszene dazu beigetragen. Also insofern gehört sie nicht in diese Liste.
Also wir haben schon gesagt, es gibt noch mal irgendwann eine Sendung über die Schwulen- und Lesben-Ikonen dieser Welt.
Ja.
Versprochen. Judy Garland, haben wir ja schon gesagt, war vor Stonewall und wurde auch letztendlich kurz vor Stonewall beerdigt, ist kurz vorher gestorben. Stonewall auch nochmal als kleine Geschichtszugabe vor 51 Jahren jetzt schon. Letztes Jahr war 50-jähriges. Die ersten Aufstände von Schwulen, Transgendern, Lesben und queeren Menschen, sagen wir es einfach mal so, die aufgrund von polizeilicher Willkür hauptsächlich stattfanden. Denn an diesem besagten Abend war es mal wieder soweit. Die Polizei ist im Stonewall Inn einmarschiert und hat wieder Razzia gemacht. Und dann haben sich einige gesagt, nein, so geht's nicht weiter. Und jetzt scheitern sich hier ja auch wieder ein bisschen die Geister. Aber es soll tatsächlich so sein, dass es eine Transfrau war, die den ersten Stein geworfen hat. Das war Marsha P. Johnson und danach folgten dann alle weiteren, auch wenn es in dem großen Film von unserem Meister nicht ganz so dargestellt war. Da war es natürlich ein weißer, hübscher, schwuler Mann, der den Stein geworfen hat, aber in Realität war es tatsächlich eine schwarze Transfrau. Ja. Nichtsdestotrotz, der erste Stein war geworfen und die Aufstände haben summa summarum circa 2 Tage, fast 3 Tage gedauert. Und
also man sagt das so unterschiedlich, manchmal 3, manchmal 5. Ja. Tatsache ist aber, dass man dass die Bars ansonsten, die waren legal. Also das war jetzt nichts Illegales. Mhm. Man durfte rein. Der Punkt war halt, die Polizei hat halt regelmäßig Razzien durchgeführt. Ja, und in der Regel auch nicht gegen Weiße, mittelständische Homosexuelle, sondern gegen Schwarze, gegen Transen, gegen Drag Queens, gegen die Barinhaber und diejenigen, die dort gearbeitet haben. Also man versuchte, das Umfeld auszuräuchern, weil man natürlich auch in den 60er Jahren gemerkt hat, es gibt genug davon. Also ja, man kann sie nicht einfach wegdiskutieren. Also Razzien waren zu der damaligen Zeit absolut angesagt. Mhm. Und in der Nacht vor dieser berühmten Razzia wurde Judy Garland zu Grabe getragen. Ja, und man sagt, die Geschichte, das finde ich halt sehr schön, sagt halt, das hat nochmal zusätzlich dazu beigetragen, dass die Angriffe der Schwulen und Lesben gegen die Polizei so heftig wurden.
Ja. Ja. Zumal es anscheinend auch mehr in New York waren als normal, so wie man sagt. Und
richtig, genau aus diesem Anlass halt auch.
Ja, ja. Genau. Wir haben die erste Queen meines Erachtens nach, sie ist irgendwo schon eine kleine Disco-Queen, sie wurde sogar riesengroß. Warum Diana Ross, von der wir gerade sprechen, Bestandteil dieser Playlist ist, das wird uns der Dirk natürlich nach dem ersten Songspiel von Diana Ross und Supremes, The Young Folks, ihre Nummer von Diana Ross.
Ja, so eine richtig schöne R&B-Nummer. Und es gibt eine Geschichte zum Stonewall Inn, das heutige Stonewall Inn gibt es ja also immer noch in der gleichen Straße, aber nicht an derselben Stelle. Das Haus wurde verkauft und die mussten umziehen, 2 Häuser weiter oder 1 Haus weiter. Auf alle Fälle, es gab Veteranen, die danach sich immer wieder mal getroffen haben und die waren natürlich Stammgäste dort und die haben eine Liste gemacht, was in der Jukebox, damals gab es noch so DJs, so wie heute noch nicht, in der Form, und da gab es halt eine klassische Jukebox und welche Titel wurden am häufigsten gespielt und die haben das notiert und deswegen wissen wir das heute und da gehörte Diana Ross und The Supremes auf dem Platz Nummer 1. Das war das meistgespielte Lied angeblich im Stonewall.
Das war dann so dieser, wie nennt man das, dieser Zweiertanz, haben die da Amerikaner doch auch nochmal einen ganz speziellen Begriff für. Das ist so einfach, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich so diese aneinanderhängen Knutschi-Nummer, ja, ne? Also ungefähr.
Das Lied ist ja eigentlich gar nicht so unpolitisch, ne? Sie singt ja so Zeichen, also Zeilen wie they marching with signs, they are standing in lines, protesting your right, turn on the light. Also sie marschierten mit Zeichen, sie stehen in Reihen, ja, sie protestieren für ihr Recht, das Licht auszuschalten. Mhm. Mit they weiß man natürlich nicht, wer gemeint war. Es könnten Vietnam-Gegner gewesen sein, es könnten Bürgerrechtler gewesen sein. Also diese Textzeilen lassen sich natürlich auf viele unterdrückte Gruppen kolportieren. Ja. Die Schwulen haben es halt für sich mit einvernahmt. Mhm. Und deswegen gilt das als eines der schwulen Lieder vor Stonewall.
Vor Stonewall.
Weil Diana Ross selber, weiß man, sie ist ganz normal heterosexuell. Sie hat leider nichts Besonderes an sich, außer ihrer Stimme. Ja, also sie ist nicht schwul oder lesbisch insofern, aber sie war halt schon damals eine kleine Ikone in bestimmten Kreisen. Und die Amis haben wahnsinnig gerne auf Black Music getanzt, ja, egal welcher Couleur. Und deswegen war sie halt auch, sie war ja damals schon ein Superstar mit den Supremes. Deswegen ist das auch so häufig dann, dass sie häufig in schwulen Gruppen und Umgebungen aufgetreten ist.
Und auch die, wie sagt man so schön, die Muse von Michael Jackson auch irgendwann noch war und so weiter. Ja, ja?
Also genau.
Sie hat anscheinend tatsächlich wirklich was so an sich gehabt. Ich weiß gar nicht, lebt sie noch?
Ja, ja, die lebt noch.
Lebt noch, ne?
Ja, ja.
Ja, das war Diana Ross vor Stonewall und kurz nach Stonewall, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich habe natürlich meine Zettel nicht alle ausgedruckt. Doch, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Da gab es ein ganz, wie du schon sagst, so ein ganz fürchterliches deutsches Lied, ne?
Naja, also das ist wieder, das ist das Politische, ne? Also 1969 Stonewall. Im gleichen Jahr wurde in Deutschland der Paragraph 175, der es uns verboten hat, also überhaupt entschärft, schwul zu sein, wurde ausgesetzt. Mhm. Abgeschafft wurde er, ich glaube, das wissen die wenigsten, erst 1994 ja, im Zuge der Wiedervereinigung. Und da wurden Gesetze geändert und erst dann, das muss man sich mal vorstellen, 69, das war ja unter Willy Brandt, das war natürlich für die gesamte Szene in Deutschland natürlich der Aufbruch. Mhm. Ja, und wie gesagt, also gerade mal ein halbes Jahr oder noch innerhalb des Jahres von Stonewall wurde in diesem konservativen Umfeld in Deutschland der Paragraph 175 erstmal ausgesetzt. Mhm. Ja, und aus dieser Zeit gibt es halt auch noch in Frankfurt ein paar berühmte Läden, die es leider heute so nicht mehr gibt. Aber schon damals konnte man rein. Der Punkt ist, es gab natürlich keine offen schwulen oder lesbischen Sänger und Sängerinnen. Gab es einfach nicht, weil das war ja, es wäre nicht karrierefördernd gewesen, ganz im Gegenteil. Und es gab aber schon ein paar schwulen Zeitschriften, die natürlich unter dem Ladentisch
so in, weggegangen sind. Ne?
Wirklich, also da musste man wirklich danach explizit fragen in speziellen Läden. Und einer davon war Him. Gibt's schon seit, also gab es schon ein paar Jahre später nach dieser Aufnahme, nach 74 oder 75, glaube ich, nicht mehr. Und der eine Redakteur, der hatte anscheinend ein Herz für deutsche Schlager und hat doch tatsächlich im Jahre 1970 einen deutschen schwulen Schlager geschrieben, gesungen. Es ist der Tiefpunkt der heutigen musikalischen Sendung.
Und?
Aber es ist der Meilenstein. Das ist ein deutscher Text. Es geht wirklich um Männer. Man kann es auch verstehen, dass es um Männer geht. Und das im Jahre 1970. Also das ist unvorstellbar.
Ich bin sehr gespannt, denn ich habe mir gestern Abend jetzt nicht mehr angehört. Und mal gucken,
ob er Sekt. Wirklich...
Ich nehme das Glas Sekt schon.
Lebst du noch, Steve? Steve?
Mir fällt da nur ein, atemlos durch die Nacht.
Okay, ich komme rüber und beatme dich jetzt. Spiel doch einfach das nächste Lied.
Was für ein Kult und ja, zumindest ein guter Ausgleich zum Homo Joe.
Ja, also das war ja das erste Mal, wo im Film, im Kino, wenn auch unter widrigen Umständen als B- oder C- oder D-Movie damals, also die Qualität des Films war, darüber kann man sich wirklich streiten, aber das war Kult. Ja. Tim Curry als Transvestit Dr. Frankenfurter, das war einfach einmalig. Es war zum allerersten Mal, dass ein Mann so explizit und so schwul, man hat es ja gehört in der Stimme, dass man im Film aufgetreten ist und es ist ja ein ganzer Film quasi darum dreht, dass sich Frauen als Männer verkleiden, Männer als Frauen, das gab es vorher noch nicht. Und das macht auch den Kult um diesen Film aus.
The Rocky Horror Picture Show, ne? Und inzwischen auch oft als Musical aufgeführt. Ja. Und ja, also
leider nicht mit den gleichen Dingen, wie es damals im Kino so war. Also da wurde also Popcorn geworfen, Wasser regnete durch den Kinosaal, Toilettenpapier wurde hinterhergeschmissen. Also die Leute waren richtig dabei und das Kino musste jedes Mal renoviert werden danach. Aber das war halt einfach, das ist ein Befreiungsschlag gewesen. Mhm. Ne? Also das war so typisch auch für die Highschool und die College-Jungs in der Ausrede, öffentlich so sexy Dessous tragen zu dürfen. Ja, deswegen hat dieser Film eben diesen Kultstatus.
Ja, ja. Also da haben wir ja gerade auch schon im Hintergrund gesprochen, also dass der Film so extremst dann in den Kult gegangen ist und auch heute noch, ist schon Wahnsinn. Wir haben als nächstes die erste schwule Boyband, würde ich jetzt doch mal sagen, ja, oder? Könnte ja, man so sagen.
Ja, kann man so sagen.
Und auch noch gecastet, ne?
Ja, die gab es ja gar nicht, als das erste Lied rauskam. Jedenfalls
so richtig. Ähnlich wie bei Milli Vanilli und so, ne?
Ja, also da waren einfach zwei Produzenten, das waren zwei Freunde, der Jack Morali, der war schwul, mhm, und der andere, der Henry Belolo, hetero seines Zeichens, waren aber sehr gut befreundet, haben damals schon Musik produziert, geschrieben und produziert natürlich, und es gibt da verschiedene Geschichten, wie sie da auf diese Idee kamen. Mhm. Auf alle Fälle haben die ein Lied gemacht über San Francisco als die Schwulenhochburg damals, schlechthin.
Genau, ja.
Ja, und haben das Lied gehabt, aber keinen, der es gesungen hat. Und dann haben die tatsächlich gecastet in Schwulenbars. Und so ist diese Gruppe eigentlich entstanden. Also wie man es eigentlich auch heute macht. Ich habe ein Lied, wie der Dieter Bohlen, ich habe ein Lied, ich brauche einen Sänger dazu. Ja.
Genau.
Aber dass das so ein Kult geworden ist, das hätte man damals nicht gedacht.
Und im Endeffekt das Lied, was jeder Mann, jeder Frau und alle da draußen kennen, YMCA, was ja die
es ist, ich die Schwulenhymne.
Es ist die Schwulenhymne,
ist
aber eigentlich gar nicht das unschwulste Lied von
richtig, weil die haben natürlich einen folgenden Trick gemacht. Die haben am Anfang ihrer Lieder die ersten Lieder von Village People, da ging es eigentlich um die schwulen Plätze in Amerika. Mhm. Das war einmal San Francisco, das war Key West, Florida, und dann Fire Island. Mhm. Das ist so eine Insel vorgelagert von New York, ein kleiner Teil von Long Island. Damit hatten sie in der schwulen Szene sofort Hits, ja, weil natürlich alle zu diesen Liedern getanzt haben, weil sie da ja auch waren. Ja, und alle großen Hits, die dann später diesen kommerziellen Massenerfolg hervorgerufen haben, haben überhaupt nichts mit Schwulen zu tun. Mhm. Ja, in the Navy, da geht's um Männer, ist klar. YMCA, da geht's um die christliche, um die Young Men's Christ, wie heißt das, Association, um diese christlichen Jugendhäuser in Amerika. Ja, und wie gesagt, da geht es überhaupt nicht um Schwule, ja, aber das wird heutzutage, also gerade YMCA natürlich, als die Schwulenhymne betrachtet, dabei ist es das gar nicht. Ja. Das finde ich halt da sehr spannend an dieser Geschichte.
Ja. Und du hast uns einen ganz coolen
Mega-Mix zusammengestellt. Ja, wir haben wirklich, das darf man nicht vergessen, die haben 30 Nummer-1-Hits gehabt. Nicht in Europa, aber insgesamt.
Ja,
und, aber immerhin. Ja, und das, aber wir kennen nur YMCA in the Navy noch und oder Go West, beide Titel von Pet Shop Boys nochmal 10 Jahre später gecovert. Mhm. Aber ich habe mal versucht, die allerersten Sachen von ihnen mit den aktuellen, mit den letzten kommerziellen Erfolgen ein bisschen zu kombinieren. Also 5 Minuten, einmal Village People von Anfang bis Ende.
Dann mal viel Spaß. Da nicht nur Lady Gaga hat I Was Born This Way gesungen. Und ich habe gerade festgestellt, es war in meinem Geburtsjahr und da so ein Lied und auch noch unter Motown Records erschienen, obwohl es das schon vorher gab.
Ja, aber jetzt wissen wir ja, weshalb du so bist, wie du bist.
Wahrscheinlich, genau.
Also jetzt. Dieses Lied ist erstaunlich. Also wie gesagt, du hast schon gesagt, Lady Gaga hat ja Born This Way später gesungen, wobei das eher, das hat mit diesem Born and Happy gar nichts zu tun. Der Punkt hier ist, das Lied gab es schon mal 1975, das wurde aufgenommen von einem unbekannten schwarzen Sänger, Valentino heißt der, und die damals mächtige Plattenfirma Motown, also genauso homophob wie der Rest der amerikanischen Welt, das muss man einfach mal dazu sagen, nimmt dieses Lied, klaut es und lässt es von Carl Bean singen, der diese Version, die wir eben gerade gehört haben, dann 1977 auf den Markt schmiss, und es war ein Riesenhit. Nicht nur in der schwulen Gemeinde.
Und auch wirklich sehr gewagt, weil er singt ja tatsächlich laut und deutlich I'm gay.
Richtig, genau. Das ist die Zeitenwende. 8 Jahre nach Stonewall hat es da wohl ein richtiges Umdenken gegeben. Ja, und die großen Schallplattenfirmen haben sich dann haben festgestellt, oh, damit kann man auch Geld machen. Mhm. Und das ist ja wie im richtigen Leben. Ja, so ist,
natürlich.
Ja, aber es hat dazu gedient, dass man eben halt auch jetzt öffentlich im Radio solche Lieder hört, wie I'm gay, I'm happy. Ja. Mhm. Und das ist dieser große Meilenstein, deswegen ist der mit dabei.
Sehr schön. Und jetzt kommt
nichts verraten. Spiel doch mal das, was wir gesagt haben, was wir anspielen.
Ich spiele mal da den ersten Part.
Genau.
Und ja, Leute, dann hört mal nach, ob ihr erkennt, wer das ist. Es ist zumindest von Hair.
Genau, das bekannteste Lied aus Hair, 1968 war das schon. Mhm. Aus dem Jahr stammt auch diese Aufnahme.
Und man muss dazu sagen, die Dame, die das hier so schön in Deutsch singt,
ja,
war ja tatsächlich die, damals vielleicht, aber heute schon. Ja. Vor allen Dingen die Schwulengemeinde, würde ich doch mal ganz kräftig behaupten.
Das sag's noch nicht.
Nein, ich tu's noch nicht. Ich überlasse es dir.
Ich sag was. Oh, es ist so gut. Oh, ich bin verliebt. Ich fühle die Liebe. Oh, ich fühle die Liebe. Oh, frei fallen. Oh, du und ich. Oder ich verstehe dich. Das ist der Text einer der größten Diskodiven, der Queen of Disco, wie man sie damals und heute noch nennt. Ja, leider von uns gegangen vor ein paar Jahren. Ja. Und das ist dann Donna Summer.
Das ist unglaublich. Also ich wusste nicht, dass Donna Summer auch Deutsch kann.
Sie hat hier in Deutschland angefangen. Sie war nämlich ganz klar Amerikanerin, ist in Amerika geboren, kam nach Deutschland. Und zwar im Zuge eines Castings für das Musical Hair, was ein internationaler Erfolg war. Aber die Deutschen haben ja immer alles eingedeutscht. Mhm. Und da wurden also auch diese komischen deutschen Texte dazu gemacht. Und man suchte das einfach eine Sängerin.
Das ist ja heute noch ganz grauselig. So, wenn man ja, hier im Musical sich schon, anguckt, ist es Deutsch.
Ja, aber schon wesentlich professioneller. Damals war das wohl ganz schlecht. Auf alle Fälle hat man halt amerikanische Künstler dazu gebracht, in Deutschland Deutsch zu singen. Und Donna Summer war wohl halt da an der Spitze. Mhm. Und es ist wirklich lustig, das zu hören. Auf alle Fälle, dadurch kam sie nach München, wo das uraufgeführt wurde. Und dadurch hat sie Giorgio Moroder entdeckt für I Feel Love.
Und das ist klar, ich finde es einfach unglaublich geiles Lied. Also vor allen Dingen, Sam Smith hat es gecovert und macht es auch richtig gut.
Ja.
Wir haben, ja, Donna Summer, ich habe ein Disco-Album zu Hause, wo wirklich so alle Disco-Hits ineinander gemixt, und das ist zum Putzen geil, das ist zum was auch immer man tut zu Hause, das gibt einem nochmal so den kleinen Beat in den Hintern rein, sag ich immer so,
also
schön.
Wer jetzt den Text, ich habe den Text mal kurz übersetzt, um einfach die Sinnlosigkeit dieses Liedes.
Da ging es nur um den Beat.
Es ging nur um den Beat, um ihre Darstellung, und in diesem Text kommt ja kein Geschlecht vor, also jeder konnte sich damit identifizieren, und da die Schwulenbewegung nicht so viele Lieder hatte, womit sie sich identifizieren konnte, war das natürlich einer der Lieder schlechthin.
Hm. Wir haben jetzt so eine kleine Schnellrunde, nenne ich es jetzt mal so, weil wir ja natürlich so viel Information heute an unsere Zuhörer weitergeben möchten. Und da gibt's immer nur so 1,5 Minuten von dem Lied. Und bei einem Lied, da war ich gestern noch so ein bisschen geschockt, als du mir nochmal davon erzählt hast, ein Lied, was auch eine der schwulen Hymnen überhaupt ist, von einer Sängerin, von der man eigentlich denkt, ja, die steht auch zu uns, mit der wurde früher viel gefeiert, und sie hat auch teilweise für uns auf der Bühne gestanden, jetzt tut sie das nicht mehr so ganz. Die Rede ist von Gloria Gaynor, deshalb kriegt sie auch nur 1,5 Minuten.
zu Recht. Naja, sie hat uns die beiden, eine der zwei größten schwulen Hymnen geschenkt, I Will Survive, ja, und I Am What I Am, natürlich. Genau, ja. Wobei, das wurde gar nicht für sie geschrieben, das wurde ja für das Musical geschrieben, und sie hat das nur in einer anderen Variante aufgenommen. Aber es waren ihre beiden größten Hits. Das Schlimme, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich kenne ja auch noch die alte Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There, und was sie da alles gesungen hat. Je älter sie wurde, so scheint es, so geben übereinstimmend die Presseberichte, desto christlicher wurde sie. Sie gehört jetzt mittlerweile einer christlichen Sekte an und würde mit den Schwulen definitiv nicht mehr feiern, sondern sie würde versuchen, sie zum Christentum und
gesund zu beten.
Genau, sie würde sie versuchen, gesund zu beten. Genau, ja, ja. Genau das. Und das, sie ist halt eine alte Frau, ja, soll man dazu sagen. Aber es ist schon entsetzlich, wie jemand, der in der schwulen Szene so hoch und so gut angesehen war, jetzt im Alter so zerbröckelt.
Ja, sehr, sehr schade. Deshalb gibt es nur 1,5 Minuten von ihr. Und dann gibt es auch nochmal von Sylvester und von Scat Brothers 1,5 Minuten, ja, zu den beiden.
Du kürzt mir aber alles weg heute, ne?
Ja, ich sehe die Uhr. Nicht alles. Du hast mir die Liste geschickt und hast gesagt, seh zu, wie du das in 2 Stunden reinpackst. Das habe ich jetzt auch.
Okay, Sylvester, um das ganz kurz, dann können wir es hintereinander spielen. Silvester ist klar, muss rein. Silvester, ja, wieder mit Travestie gearbeitet, offen schwul lebend, offen schwul singend und speziell für die schwulen Szene. Trotzdem ein großer kommerzieller Erfolg, auch außerhalb der schwulen Szene. Mhm. Deswegen war er auch ein Meilenstein und deswegen steht er auch auf der Playlist.
Und insofern, ich würde sagen, zu Scat Brothers sagst du uns nachher was.
Genau.
Und jetzt kommen erstmal drei Hits am Stück, wie man so schön sagt, in den großen Radios. So, da haben wir es geschafft. Es waren tatsächlich vier Hits am Stück, weil wir ja die Donnersommer auch noch mit reingenommen haben.
Ich bin total frustriert.
Wie, du bist frustriert? Weil es so schnell ging?
Ja.
Ja, manchmal bin ich auch schnell. Also,
mit too much information.
Ich meinte mit der Musik.
Ach so. Ich brauche noch einen Sekt.
Ja, den kriegst du gleich. Gut. Wenn du uns erstmal verraten hast, um welche schweinische Dinge bei dem letzten Lied ging. Also da ist ja hier, ne, die Scat Brothers, das ist ja nicht so ganz astrein, was die davon sich geben. Nö,
es geht um die großen Dinge dieser Welt, blicken, blasen, ficken, lecken, gar keine Frage. Männer, um das mal ganz deutlich zu sagen, der Unterschied zu den Village People, also sie waren die Konkurrenz. Nachdem Village People so einen Erfolg hatten, gab es andere Gruppen natürlich, die auf diesen Zug aufspringen wollten. Mhm. Die Scat Brothers waren mit diesem Lied sehr erfolgreich, konnten Paroli bieten. Leider war es auch der einzige. Oder vielleicht Gott sei Dank. Also in Deutschland oder in Europa.
Der Beat war cool.
Wenn man es laut hört und ein bisschen pitcht. Also ab und zu habe ich das mal im Club 78 gespielt. Aber man merkt einfach, die Leute kennen das einfach nicht in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Typisch amerikanischer Club-Hit. Mhm. Und wie gesagt, durch diese Freizügigkeit in dem Text, wo es auch ganz klar heißt, komm, wir gehen jetzt mal schnell in Darkroom, ja, heute ein No-Go, damals üblich, war das ganz klar auf diese schwule Zielgruppe. Ja. Währenddessen zur gleichen Zeit die Village People, die ja offiziell nie schwul waren, sich von ihrem Image mit diesem angehauchten Schwulsein gelöst haben in der Navy, YMCA, Village People, diese ganzen Geschichten, die kamen ja dann da, die wurden auf einmal zum Mainstream und zur sauberen Band.
Ja.
Und die sind da in diese Lücke reingeschossen. Aber wie gesagt, nur ein Hit.
Nur ein Hit, aber ich fand ihn gut oder finde ihn gut, nach wie vor auch. Auch wenn er so versaut ist. Das ist ja überhaupt gar nicht mein Ding, weil ich zartes Pflänzchen vom Lande.
Jetzt brauche ich noch einen Sekt.
Wir kommen nochmal zu einer Diva, die wir vorhin schon mal gehört hatten, und zwar Diana Ross. I'm Coming Out finde ich einen der geileren Hits oder der geilste, einer der geilsten Hits, ja, finde ich, so aus ihrem Repertoire, der ja auch letztendlich viel sagt, aber nicht genau tituliert, was er sagt, ne?
Ja, genau wie bei The Young Hawks am Anfang, bei dem ersten Lied von Diana Ross. Sie war damals auch eine Schwulen-Ikone, auch als Solokünstlerin. Sie ist auch häufig bei solchen Veranstaltungen, wo viele Schwule und Lesben dabei waren, aufgetreten. Mhm. Und eigentlich ist dieser Song für sie war die Befreiung, weil sie war ja vorher bei Motown und zum Schluss nicht mehr erfolgreich. Das muss man einfach mal klar sagen. Sie hat mittelmäßige Plattenverkäufe gehabt, keine Hits mehr. Und deswegen wollte sie sich von ihrer alten Schallplattenfirma Motown lösen, obwohl sie mit dem Inhaber der Schallplattenfirma, Barry Gordy hieß der, eng befreundet war. Mhm. Ja, dazu gehören auch ein paar andere Größen, die damals maßgeblich das Musikgeschäft bestimmt haben in Amerika und damit auch einen Teil in der Diskothek in Deutschland. Und sie hatte wirklich nichts. Und Nile Rodgers, den wir alle kennen von Chick, die hatten ja ihre ersten Erfolge schon, ein genialer Künstler, und der hat für sie I'm Coming Out geschrieben und das war quasi ihr Befreiungsschlag. Das war eben: Ich löse mich von allen alten Fesseln und mache jetzt das, was ich bin und wozu ich mich fühle. Und das haben die Schulen sofort für sich gekapert.
Natürlich. Man muss alles nehmen, was kommt.
Und bis heute. Also ich habe Diana Ross jetzt 4 oder 5 Mal live gesehen. Jedes Mal ist sie mit I'm Coming Out ist sie aufgetreten. Also es war ihr Eröffnungssong.
Okay.
Und man sagt, sie hätte das seit 30 Jahren immer noch als Eröffnungssong genommen.
Sehr cool. Ich finde das Lied geil. Und auch hier haben wir wieder eine schnellere Runde, denn danach kommt noch Grace Jones, über die werden wir dann sprechen. Jo. Und auch Frankie Goes to Hollywood. Du hast mich verführt, dass ich mir dieses schweinische Video gestern nochmal angeguckt habe.
Ah, und? War's schön?
Ich mache jetzt erstmal kurz die Mikros aus. Bild.
Die 8-Minuten-Fassung, das Original.
Naja, die 4 Minuten hätten jetzt auch erstmal gereicht. relax.
Frankie Goes Home. Do it.
Ja. Und alles Weitere lassen wir jetzt mal. Aber sowohl das Video als auch der Text war natürlich ein Mega-Reizthema damals.
Also, ganz klar, wer das Video schon gesehen hat, der wird wissen, warum Eltern noch heute tot umfallen, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter so ein Video sieht. ich glaube, in dieser Explizität, also dieser wirklichen Direktheit, würde das heute so überhaupt nicht mehr möglich sein, sowas zu produzieren, auch wenn wir 30 Jahre weiterleben. Das Video war verboten von der BBC, es wurde nicht gespielt. Es war ein Underground-Titel, aber in den Diskotheken und überall, wo man sonst ohne Radiostation Musik gehört hat, war das der Hit schlechthin. Ja, und im Video, es geht ganz klar, es geht um Sex, es geht um pure Leidenschaft und man zeigt es auch explizit im Film. Ja, es gibt ja auf YouTube gibt's eine Fassung, die ist allerdings ein bisschen bereinigt. Da hat man ein paar Szenen rausgeschnitten und ersetzt durch andere. Ja, das ist das, was man heute sehen kann. Aber deswegen war das der Aufreger schlechthin.
Also man sieht Lederkerle, man sieht Transen, man sieht...
Man sieht den jungen, hübschen, halbnackten. Man sieht den alten, fetten. Also ich fühle mich da immer ein bisschen angesprochen, wenn ich ihn so sehe. Der liegt in einer Sänfte und lässt sich von 4 Sklaven tragen. Ja. Hätte ich auch gern mal, ehrlich gesagt.
Er wird rasiert, er wird betüttelt.
Ja,
schon sehr provokant.
Ja, und das Entscheidende für den Erfolg, nicht nur in der schwulen Szene, muss man sagen, Frankie Goes to Hollywood waren ja komplett schwul, waren offen schwul und dadurch wirkten sie halt auch authentisch. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Kunstfigur drumherum gemacht, sondern er war so, wie er war. Ja, hat ihn ja auch später das Leben, war ja der erste.
AIDS-krank gewesen.
Genau, er dann, war der erste Sänger überhaupt, der seine HIV-Infektion publik gemacht hat. Ja, also er ist ja in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter gewesen.
Grace Jones.
Ja. Ja, also Grace Jones ist, sagen wir so, nicht nur für jemanden, der in die Diskothek gegangen ist damals oder heute ein Muss, sondern sie ist auch musikalisch einfach ganz anders als alles, was wir jetzt ja gehört haben. Viel wie soll ich das beschreiben? Vielfältig. Sie hat schon sehr früh verschiedene Stile. Sie kommt ja aus Jamaika ursprünglich. Also Reggae wurde reingemixt. Soul, ein bisschen Funk, ein bisschen Pop. Das hat sie alles verarbeitet. Aber das Entscheidende bei Grace Jones war, sie war der erste androgyne Mensch. Also wer ihre Auftritte mal sieht, es gibt noch ein paar Videos, wo sie auftritt, auch die Plattencover. Sie hat jetzt nicht so viel Brust gehabt, das hat ihr das wohl ein bisschen erleichtert, aber sie war der erste androgyne Typ und sie hat mit allen Geschlechterrollen, die es gab, gespielt. In irgendeinem Lied hat sie immer ein anderes Geschlecht angenommen. Sie war ja auch Bond-Girl. Ja.
Bond-Girl, mit Eddie Murphy hat sie gespielt.
Genau, also sie war auch Schauspielerin, sie ist Performance-Künstlerin, also sie macht nicht nur Musik, die gibt's ja heute noch, nicht mehr sehr erfolgreich, logisch, leider, aber sie hat halt sehr viele Facetten gehabt. Ja.
Das ist, du hattest bei der letzten Sendung schon das Pull-Up to the Bumper mitgebracht. Echt? Und ja.
Hätte ich aber lieber Tango heute mitnehmen.
Nee, weil das ist nicht ein sehr cooles Lied. Nichtsdestotrotz, habe ich gesagt, komm, guck's mal hier. Und habe mir mal so ein Best-of-Album runtergeladen und habe es sehr genossen, denn diese Vielfältigkeit einfach, das ist ein bisschen jazzig, es wird dann irgendwie ein bisschen Disco und schon sehr cool. Also,
ja. Ich meine, sie war natürlich zu der Zeit 1981 oder 81 in New York eine Sensation.
Ja.
Also allein durch ihr Auftreten. Ja, da können sich heute noch einige Künstler, sie hat einfach Persönlichkeit. Also diese Persönlichkeit, die sie hat, die spürt man heute noch in den Filmen, wenn man sie sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das hat halt auch einen Teil ihrer Figur ausgemacht.
Wir haben die nächste Runde. Da haben wir Queen, Bronzegebiet, Cyndi Lauper.
Bevor wir weitermachen, was ich vorhin schon mal sagen wollte, ist, vielleicht fühlt sich die eine oder andere Lesbe heute Abend nicht angesprochen, weil wir haben ja eigentlich bis jetzt nur Männermusik gespielt.
Die kommen noch.
Genau, die kommen noch, weil, man muss es auch sagen, auch ein Politikum, bis noch einige Zeit weiter nach Grace Jones fanden lesbische Frauen, also Rockstars oder Musikstars, nicht statt. Punkt. Ja. Die gab es einfach nicht. Ja, oder wenn es die gab, waren sie nicht geoutet. Ja. Oder haben die selber nicht geoutet, sodass man das gar nicht mehr zuordnen kann. Deswegen bis jetzt, wir gehen ja zeitmäßig
vor. Ich wollte es gerade sagen, falls es noch niemand gemerkt hat, wir sind chronologisch vorgegangen.
Genau.
Und deshalb kommt jetzt Queen mit I Want to Break Free. Ich glaube, es war tatsächlich auch dieser Song, mit dem alles dann nochmal oder alles ja, rausgekehrt also wurde.
Freddie Mercury war natürlich jemand, der war ja auch nun wirklich sehr exponiert nach außen hin. Das war ein grandioser Darsteller. Was bei Queen halt besonders war, also Freddie Mercury war schwul, die anderen ja nicht von der Gruppe. Es war eine Rockband. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und eine Rockband, dessen Leadsänger sich als schwul outet und dann noch in einem Video spielt, wo er eine Hausfrau ist. Und das Lustige ist ja, alle Bandmitglieder spielen da ja auch mit. Ja. Ja, in irgendwelchen Fummeln. Das war schon eine Sensation. Das war ein Tabubruch für die Rocksparte der Musik.
Danach haben wir noch Bronzegebiet und Cyndi Lauper. Und dazu erzählst du uns dann später noch was, wenn wir jetzt erstmal die drei Titel gespielt haben.
Gut.
Ja. Ein super schönes Lied, schon, es ist ja auch schon ein bisschen älter, da war ich noch ganz klein, als das rauskam.
Fand gut, dass es kein Radiofernsehen gibt.
Du meinst, damit man mich nicht lügen sieht oder die Nase wächst oder so? Ja, genau. Nein, also ich war als damals schon als Kind super toll. Ich höre es heute immer noch gerne und auch am liebsten von ihr. Und hat aber auch eine, wie man schon sagt oder wie es sagt, True Colors, auch eine Bedeutung für die Community.
Ja, also Cyndi Lauper gehört ja eigentlich nicht in die Liste von schwulen oder lesbischen Sängerinnen. Sie ist definitiv hetero, aber sie war eine der allerersten, nach Diana Ross, wo man es wusste, die sich explizit für die Community eingesetzt hat. Mhm. Und schon damals, also das Lied stammt aus 1983 von ihrem allerersten Album, also insofern war das schon sehr mutig. Der Text ist halt sehr schön, ja. Ich sehe dein wahres Gesicht und ich liebe dich. Hab also keine Angst, es zu zeigen. Dein wahres Gesicht ist so wunderschön wie ein Regenbogen. Natürlich kann man da auch sehr viel anderes rein interpretieren, aber diese Anspielung mit dem Regenbogen und so, das war also nicht explizit schwul gemeint, aber es war eine Anspielung und jeder hat es auch so verstanden. Und das sie ist ja heute noch aktiv für die schwule Gemeinde. Sie ist eine der wenigen, die hat eine Stiftung und setzt sich überall, wo es nur geht, für die Community ein. Also deswegen gehört sie meiner Meinung nach in diese Liste von wichtigen Künstlerinnen rein.
Bronzegebiet.
Ja, Bronzegebiet ist natürlich, klar, Jimmy Somerville kennt jeder. Entschuldigung, muss mal kurz husten. Also da geht's ja in diesen Smalltown Boy. Ja, da ist es genau das, was ich denke, vielleicht auch heute noch oder wieder passiert, ne? Wenn du in einer Kleinstadt lebst und du merkst, dass du auf Männer stehst, ja, und Vater und Mutter kommen damit überhaupt nicht klar. Mhm. Ja, und genau um diesen Text oder um diesen Inhalt geht's ja in diesem Lied Small Town Boy. Und das war der erste Pop-Hit, der halt genau dieses Drama besungen hat. Ja, und der Jimmy Somerville mit seinem Falsettgesang gehörte natürlich dann nach diesem Lied schon zu diesen männlichen Diskotiven.
Mhm. Ja, Vergleich. Auch offen schwul.
Ja, absolut. Er hat von Anfang an offen schwul gelebt. Ja. Also da war auch so wieder wie bei Frankie Goes to Hollywood. Es war das Bild und der Mensch haben übereingestimmt. Mhm. Ja, und das honoriert halt auch die Community.
Wir kommen jetzt zu Erasure auch. Für mich, ich finde so in der Zeit, als Erasure auch wirklich groß war, eigentlich so diese Vorzeigeschwulen, oder? So
typisch, ja. Oder? Ja. Andy Bell, also der Vince Clark, den kennen wir, der hat mit Alison Moyet Jesu gehabt, Don't Go kennen wir daraus, noch ein paar andere hat er Hits gehabt, davor war er auch schon erfolgreich dieses Lied, A Little Respect, und das wusste ich selber nicht, das fand ich wahnsinnig spannend, ist im Jahre 88 rausgekommen. Mhm. Und da wurde genau zu dieser Zeit in England, es gab ein Gesetz in England, das verbot Gemeinden, Schulen und anderen Behörden die Förderung von Homosexualität. Das heißt also, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durfte nur noch negativ über die Homosexualität berichtet werden. Also quasi ein Berufsverbot für Schwule oder ein Lebensverbot für Schwule. Ja. Ja. Und dieses Gesetz, das übrigens erst im Jahre 2003 aufgehoben worden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die Einführung dieses Gesetzes, das war für den für Andy Bell und für den Vince Clark den Grund, diesen Song zu schreiben.
Genau, und danach haben ja, wir...
Was ich noch so wunderschön fand, es gibt eine Überlieferung, die habe ich mir extra mal notiert.
Da bin ich aber jetzt mal gespannt, du.
Ja, Dings, es soll... Also ich habe Andy Bell, ich habe die zweimal gesehen, hat es nicht gesagt, aber in England soll er das gesagt haben, aber bei seinen Auftritten. Als ich ein kleines Mädchen war, fragte ich meine Mutter, kann ich schwul sein, wenn ich groß bin? Und sie antwortete, ja, wenn du ein wenig Respekt zeigst.
Ja, süß.
Oder? Bessere Antwort gibt's doch nicht.
Nö, eigentlich nicht. Ich muss mal, ich glaube, Erasure war ja tatsächlich, die sind ja irgendwann nochmal ausgebrochen aus der Schiene, in der sie damals ein bisschen so reingefercht wurden. Die sind ja eigentlich eher so die Elektromenschen, ne? Also die haben
ja vor allen Dingen Vince Clark. Andy Bell hat ja relativ wenig dazu beigetragen, er hat gesungen und hatte nach außen. Der Vince Clark war ja schon immer der im Hintergrund der Tüftler und der Macher eigentlich von allen Bands, die er gehabt hat.
Ja, und da weiß ich, also ich weiß, weil noch gar nicht so lange her, vielleicht 4, 5 Jahre, gab es dann noch immer mehrere Elektro-Alben von den beiden und ja, auch die waren
sie ganz sollen cool. wieder zusammenkommen, angeblich.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Und da, natürlich, jetzt nach Erasure kommen dann, wie versprochen, die ersten lesbischen Sängerinnen mit ihren Hits und das sind natürlich ganz bekannt. Melissa Etheridge. Und bei ihr habe ich immer das Gefühl, sie hat mit jedem Lied echt eine absolut komplett neue Story zu erzählen. Irgendwie,
Und auch eine Message. Also der Punkt ist, wir haben ja eben gerade, als die Musik lief, darüber geredet. Es ist spannend zu sehen. Also die Schwulen haben eine ziemlich schnelllebige Musik, sehr tanzbar alles, aber halt nach einer gewissen Zeit verbraucht, da muss was Neues her. Ja. Die Lesben haben sehr viele Sängerinnen, die in die Tiefe gehen mit den Texten, auch wesentlich rockiger sind und dadurch, dass sie eben nicht dem Mainstream, häufig nicht dem Mainstream hinterherlaufen, sehr viel langlebiger.
Ja. Ja,
das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen unseren Geschlechtsgenossinnen.
Das ist richtig, ja. Wie gesagt, ich habe ja jetzt hier Tracy Chapman vermisst. Aber ist halt natürlich ein Ding, da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, Tracy Chapman ist eben so dieses absolut ruhig. Und da wir ja nicht wollen, dass jemand um 22.37 Uhr hier am Radio einschläft, weil er sich von Tracy Chapman so inspiriert fühlt.
Naja, also wir mussten ja eine Auswahl treffen. Du warst ja ganz gnadenlos mit einem Rotstift, mit einem dicken. Also Katie Lang ist halt deswegen mit dabei, weil sie eine der allerersten Frauen war, die also auch bevor sie Erfolg hatte, schon gesagt hat, ich bin lesbisch, Punkt. Sie hatte ja Coming Out, ich glaube schon 92 war das gewesen. Hat eben auch ein Look nach außen hin, ja, der nun mal nichts gemein hat mit den extremen Überheblichkeiten von Weiblichkeit oder sowas. Sie war schon relativ burschikos, ist sie aufgetreten, also sie hat das alles auch nach außen getragen. Ja. Und deswegen ist Katie Lang, weil sie halt so öffentlich das gemacht hat, ist sie schon in dieser Liste drin. Und bei Melissa Etheridge ist es im Grunde genommen dasselbe.
Also, die ist auch immer noch so eine Veteranin. Ich glaube, sie ist auch letztes Jahr beim CSD in New York tatsächlich, war sie ja eine der Show-Acts. Ich glaube, noch wichtiger wie Madonna im vergangenen Jahr. Also
Melissa Etheridge ist natürlich auch eine begnadete Songschreiberin, muss man einfach sagen. Ja, und dieses Lied, das kommt ja aus 93 von ihrem Album, das hieß Yes, I Am. Und sie meinte damit, ja, ich bin schwul. Und das hat sie veröffentlicht, nachdem sie bei einer Veröffentlichungsveranstaltung für Bill Clinton öffentlich als Lesbe aufgetreten ist. Mhm. Also man muss mal sehen, wie hoch sich das mittlerweile angesiedelt hat. Also es spielte seit dieser Zeit eigentlich keine Rolle mehr, ob du schwul oder lesbisch oder bi oder wie auch immer bist. Ja, es hat den Mainstream, der hat die Mitte der Gesellschaft erreicht.
Ja. Und deshalb, und vor allen Dingen Musik ist halt immer so etwas, was bei allem hilft, bin ich der Meinung.
Also absolut.
Schlechte
absolut.
Laune, gute Laune und auch um Messages zu verteilen und auch meine Meinung, Melissa Etheridge ist auch eine derjenigen, die wirklich diese Messages sehr gut rausbringt.
Ja, sie hat auch eine tolle Stimme und kann das gut interpretieren. Und das ist eine, solche Songs höre ich dann nach einem Club 78 Abend oder wenn ich irgendwo Deep House aufklebe oder
zum Hip-Hop aufklebe.
Ja, zum Runterkommen. Ja, das beruhigt mich, das erfüllt mein Herz dann auch mit Wohlwollen. Ja, also das ist wunderschön.
Jetzt kommt eine Track oder ein Track, eine Lesbe. Und was hatten wir noch? Drag, Lesbe
und Trans, genau.
Transgender.
Ja, also man sieht die Entwicklung.
Ab dem Jahre, RuPaul war
92,
ne? Ja. Ja. Und da sieht man jetzt, die Entwicklung geht schon tatsächlich mehr in mehr freier. Ist jetzt nicht, da wird es tatsächlich nochmal richtig mit, als bin ich der Meinung, auch nochmal als Argument mit eingebracht. Ja, ich bin eine Drag, ich bin trans, ich bin...
Und sie hat Erfolg.
Ja. Ja. Das muss man dazu sagen.
Ja, und zwar ein Riesenerfolg. Wir reden davon, die ist seit bald 30 Jahren im Geschäft.
Ja.
Ja, also sie ist seit 30 Jahren im Geschäft. Dieses Lied, was wir jetzt haben, das war ihr allererster Hit 1992. Das war auch ihre allererste Platte, die sie gemacht hat. Mhm. Ja, und sie hat damals schon, sie hat einfach die Grenzen übersprungen. Und sie ist seit wie vielen Jahren? Ich glaube 20 mit ihrer Show im Fernsehen. Ja, die Next
Black Queen vom Hell. 13 Staffeln oder 12 plus allem drumherum.
Ja, ja. Ja, also wahnsinnig erfolgreich. Geschäftlich eine der erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt.
Ja, ja. Und deshalb freue ich mich auch jetzt auf den Song von RuPaul. Und dann haben wir noch Gossip. Ja, eigentlich so die Lesbin in der jüngeren Zeit, sage ich mal. Ne?
Das Gegenteil von RuPaul. RuPaul ist groß. Er ist, glaube ich, 1,93 Meter, sagt man. Mhm. Ohne High Heels, ja, mit High Heels 2,20 Meter. Und die Beth Ditto, die Frontsängerin von Gossip, ist 1,30 Meter hoch und breit. Also, das ist genau.
Und tippt dann im Schlüppe. Und im BH
auf der Bühne. Zu Bethesda können wir vielleicht nachher noch was sagen.
Ja. Die hat auch eine Rolle. Da freue ich mich auch schon drauf. Also dann legen wir erstmal los mit RuPaul. Und da steckt natürlich auch eine Mega-Message dahinter.
Ja, one day I grew up, I'll be a beautiful woman. Einem kleinen Jungen wird schmerzhaft bewusst, dass er eben kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Mhm. Also das Thema Transgender, 2004 in Musik gegossen. Und deswegen ist er dabei.
Ja. Oder sie. Und darüber freuen wir uns. Und dann auch, somit haben wir auch eine weitere Facette unserer Community auch abgedeckt. Denn das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Ja. Wir widmen uns jetzt nochmal so der etwas homophoberen Musikrichtung, nenne ich es jetzt mal so.
Ja.
Kann man das so
haben
sagen?
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ja. Also es gibt immer noch. Heute noch, muss man einfach dazu sagen, immer noch eine Musikgattung, wo Gay oder Lesbian gar nicht geht oder fast gar nicht geht, das ist der Hip-Hop. Findet nicht statt.
Obwohl es so viele Hip-Hopper und Rapper gibt, die schwul sind.
Ja, also ich habe zwei Lieder rausgesucht. Ich denke, wir haben ein bisschen Luft, um das einfach mal auch zu verdeutlichen. Der eine ist Frank Ocean, Hip-Hopper aus Amerika, 87 geboren in London, hat einen sehr eigenwilligen Musikstil eigentlich und ist ganz stark von R&B beeinflusst und sehr erfolgreich übrigens. Der macht also sehr viele Produktionen für andere Künstler, ist auch schon mit dem Billboard ausgezeichnet, mit dem Blonde Award von Billboard ausgezeichnet worden. Auf Platz 1 hat er debütiert mit seinem zweiten Album, das war 2016. Also es ist eine Größe schon, wenn auch in Europa oder in Deutschland nicht so bekannt. Die Geschichte dieses Liedes, das heißt Forrest Gump, ist so, er war einfach in einen Fußballspieler verknallt und himmelte ihn während des Spiels an. Und es wäre natürlich jetzt keine Überraschung, wenn der schwule Fan im Stadion nun verspottet oder drangsaliert wird, weil das gilt ja immer noch in diesen Sportarten, gibt es ja diese homophoben Welten. Ja. Hier aber stimmt irgendwann der ganze Chor solidarisch mit dem Chor ein, You run my mind, boy. Das fand ich so klasse. Und das ist nicht nur feinste R&B-Musik, sondern sehr herzerwärmend und formuliert irgendwie eine Utopie, dass schwul oder queer sein irgendwann mal wirklich kein Problem mehr darstellen sollte, nirgends. Ne? Und Frank Ocean outete sich 2012 und er erhielt dafür große Unterstützung aus der gesamten aus der Hip-Hop-Szene, aus der R&B-Szene, und das macht es so besonders.
Da gibt es ja auch noch so Größen wie Macklemore und dann haben wir auch noch einen live, der ist mit dabei.
Richtiger Hip-Hop, also ich würde sagen, Frank, also der
Frank Ocean ist eher so der softere, würde ich jetzt auch mal sagen.
Und live, also L-E-1-F geschrieben, für die ihn nicht kennen, macht tolle Musik, ist ein echt echter ein schwuler Hip-Hop-Künstler und dieses Lied, was wir rausgesucht haben, Wut, hat nichts mit dem deutschen Wort Wut zu tun, muss man so sagen. Ja, ist unglaublich talentiert, hatte bereits 2000, also er war, hat schon sein Coming-out gehabt, ja, und er sagt selber, das finde ich ganz lustig, Gay-Rap ist kein Genre, mein Ziel ist es immer, Songs zu machen, die ein schwuler oder heterosexueller Typ hören und einfach denken kann, dieser Typ hat Eier. Ja, ja, cool. Mission erfüllt, ja. Ja. Und ist übrigens arabischer Abstammung. Also okay. Das ist auch spannend, das alles zu wissen, ja.
Ja. Wir werden davon wirklich nur kurz anderthalb Minuten oder so reinspielen, damit wir uns nochmal verabschieden können und am Schluss dann nochmal den aktuellsten Song des Abends spielen können. Genau.
Ist das geil?
Ich auch aus einem anderen Aspekt, weil wer so ein schnelles Mundwerk hat, der hat eine flinke Zunge und.
Okay, die Flasche Sekt ist leer, ich wollte es nur mal gesagt haben. Und deine Zunge ist jetzt viel lockerer.
Nein.
Wir werden sehen, was nach dem Mikrofonabschalten nachher passiert.
Nein,
aber das Lustige ist, dieses Lied habe ich letztes Jahr, ich habe ja schon ein paar Jahre beim Wächtersbacher beim Bierfest aufgelegt, bei der Biermeile, ja. Und ich habe dieses Ding gespielt und die Kids, alle so zwischen 16 und total 25, sind total abgefahren darauf. Das Lustige ist aber, sie kennen die Geschichte dieses Liedes nicht, ja. Was aber halt auch dafür spricht, er macht gute Musik, ja. Er rappt toll, aber keiner versteht den Text.
Also ich werde mich näher mit ihm beschäftigen. Mal gucken, wer das so ist.
Sieht auch ganz gut aus.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie gesagt, wer so ein Mundwerk hat. Aber gut. Dirk,
ja.
Es ist schon wieder so weit.
Ach Gott. Warum machst du mir das Leben so schwer und sagst, na, 2 Stunden, das muss reichen? Ja, wir haben so viel tolle Musik für Schwule und Lesben.
Das stimmt und es schreit einfach nach einer weiteren Sendung und dann werden wir uns mal mit den Pop-Ikonen oder sagen wir den schwulen Ikonen. Und
lass uns mal mit den Disco-Diven beschäftigen.
Oder Disco-Diven, ist ja eigentlich fast dasselbe.
Nein, das ist nicht dasselbe.
Nein, okay, nein. Ich lass mich da belehren.
Also,
das heißt, die nächste Geschichtsstunde steht schon fest.
Ja, nein. Radio MKW macht einen öffentlichen Förderauftrag, einen Wissensauftrag. Also besser kann man ihn noch gar nicht machen, oder?
Das stimmt wohl,
einmal durch die schwule Zeitgeschichte.
Nein, aber es gibt ja tatsächlich, also wenn ich jetzt so schaue, wen gibt's da alles? Diven ist wieder was anderes wie die Ikonen. Also ich sag mal, Diana Ross ist für mich eher die Diva, Madonna ist die Ikone, ja. Cher ist so was zwischendrin. Cher steht über allem, würde ich dann sagen, das ist die oberste in der Hierarchie. Also da werden wir uns nochmal Gedanken machen. Die ist ja natürlich nicht mehr. Aber im neuen Jahr mit Sicherheit irgendwann.
Gerne.
Und nicht zu vergessen, dass auch von dir jeden zweiten Freitag Monat auf Big City Beat hier von Radio MKW auch da immer dein Mixtape läuft.
Was richtig, wir auch da habe ich 2 Stunden und bin vollkommen frei in der musikalischen Gestaltung. Allerdings richte ich natürlich da eher so das Augenmerk auf Classics und auf brandheißes Zeug, was ich gerade aus Amerika bekommen habe, um da mal so ein bisschen Mischung zu bekommen. Ne?
Ja. Dirk, vielen, vielen Dank für heute Abend.
Danke für die Einladung.
Ich weiß, du hast dir sehr, sehr viel Mühe gemacht und ich hoffe, ihr da draußen habt es ein wenig zu schätzen gewusst, auch vielleicht im Podcast nochmal nachhören. Morgen gibt's wieder die Playlist, auch mit allen Hits, die heute rausgeflogen sind vielleicht, die wir aus zeitlichen Gründen nicht mit reinnehmen konnten. Da werde ich nochmal gucken, dass wir da vielleicht eine etwas umfangreichere Playlist ohne die Ikonen, sondern wirklich die Schwulen, Lesben und Trans und Drag, wie auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit um 21 Uhr. Freue mich auf euch und wünsche euch da draußen einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, schlaft schön. Und Dirk, dir auch eine gute Heimfahrt.
Danke, ich wünsche euch auch alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, wir freuen uns auf dein Mixtape, was dann am 11. Oktober ist es ungefähr.
Oh, frag mich, das ist natürlich, aber am zweiten Freitag.
Am zweiten Freitag im Oktober gibt es dann
ab 20
Uhr das Mixtape von Dirk Fox. Macht's gut, ihr Leute, und viel Spaß noch mit Head and Heart, von dem wir jetzt nichts erzählt haben, aber wir lassen uns.
Schwuler Sänger, ganz normal, es ist in der Mitte angekommen.
Alles klar, super, kurz und bündig. Ciao, Leute.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.
Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.